Ich denke, von euch waren schon mal bei einer Hochzeit und in vielen Hochzeiten wird ein ganz bestimmter Text gepredigt. Kennt jemand das hohe Lied der Liebe und hat das schon mal bei einer Hochzeit gehört, dann meldet euch einmal bitte. Ja, das sind einige und ich habe diesen Text meistens bei Hochzeiten bisher gehört. Das Interessante ist, es geht gar nicht nur, also für die, die es nicht kennen, dort geht es um die Liebe. Und jeder kennt vielleicht diesen Text, wo gesagt wird, die Liebe ist langmütig, die Liebe ist gütig und so weiter. Und diese Liebe ist eigentlich nicht nur die Liebe, die Menschen in einer Ehe zueinander haben sollten, sondern Paulus beschreibt dort eine Liebe, die jeder Mensch, jeder Christ zu jedem anderen Menschen haben sollte. Und deswegen wollte ich heute über diesen Text predigen, weil das ein Text ist, der relevant für jeden Einzelnen hier ist und nicht nur für Ehepartner. Bevor ich gleich genau auf den Text eingehen werde, möchte ich den Kontext von diesen Versen darstellen. Der Brief an die Korinther beschäftigt sich in den Kapiteln 12 bis 14 mit dem Thema der Geistesgaben. Geistesgaben sind vom Heiligen Geist geschenkte Gaben und wir lesen im Korintherbrief, dass die Korinther wirklich einen Überfluss an Geistesgaben hatten. Sie waren mit allen möglichen Geistesgaben von Gott beschenkt, obwohl sie eigentlich sehr unreife Christen waren, was nochmal verdeutlicht, dass Geistesgaben Gaben Geschenke sind und nicht etwas, was sich Leute erarbeiten von Gott. Und Paulus kannte diese Gemeinde und wollte sie jetzt in diesen Kapiteln genauer über diese Geistesgaben aufklären, weil diese Gemeinde, wie gesagt, nicht gerade reif war und die Gaben eher egoistisch für sich eingesetzt hat. Und in diesem Kontext steht das hohe Lied der Liebe, weil Paulus dann sagt, ohne die Liebe sind all die spektakulären Geistesgaben, die ihr habt, sie hatten Prophetie, Heilung, Wunderkräfte, wirklich krasse Gaben von Gott geschenkt bekommen. Ohne die Liebe ist das alles nichts wert, steht dort. Und das wird in den Versen Kapitel 13, 1 bis 3 erläutert. Und dann kommt genau in der Mitte dieser Kapitel unser Text, den wir heute anschauen wollen, und zwar die Verse 4 bis 7, wo es dann darum geht, was Liebe eigentlich ist, weil Paulus sagt, ihr müsst Liebe haben, wenn ihr diese Geistesgaben einsetzt. Zu Beginn möchte ich dann den Text einmal auch vorlesen und dann gehe ich auf jede einzelne Sache genauer ein. Die Liebe ist langmütig, die Liebe ist gütig. Sie neidet nicht, die Liebe tut nicht groß, sie bläht sich nicht auf, sie benimmt sich nicht unanständig, sie sucht nicht das Ihre, sie lässt sich nicht erbittern, sie rechnet Böses nicht zu, sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit, sondern sie freut sich mit der Wahrheit. Sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie erduldet alles. Viele von uns würden Liebe als Gefühl beschreiben. Das Interessante ist, dass Paulus hier Liebe mit 15 Verben beschreibt. Zum einen, was Liebe tut und zum anderen, was Liebe nicht tut. Das heißt, dass Liebe vor allem, also Liebe kann auch ein Gefühl sein, aber vor allem ist Liebe eine Handlung. Und das kann uns vielleicht auch alle ermutigen, weil man dann nicht so den Stress haben muss, boah, ich muss jetzt diese Liebesgefühle für eine andere Person haben. Nein, du kannst nach dem handeln, was wir gleich anschauen werden und das heißt, dass du andere Personen liebst. Und zwar wird die Liebe, wie gesagt, mit 15 Verben beschrieben. Das sind, wer im Deutschunterricht aufgepasst hat, Tu-Wörter. Und bevor man etwas tut, trifft man meistens die Entscheidung dafür. Deswegen möchte ich heute das Predigtthema folgendermaßen überschreiben. Liebe, eigentlich recht einfach und ich hoffe, jeder von euch kann sich das merken. Aber ich habe daraus ein Akronym gemacht. Das heißt, jeder Buchstabe steht für ein Wort. Liebe ist eine bewusste Entscheidung. Also wenn ihr eine Sache mitnehmt, dann merkt euch einfach das Wort Liebe und dann könnt ihr ableiten, ja, worum es in diesem Text geht. Ich möchte diesen Text in zwei Teile gliedern. Aufgrund der Zeit werde ich nur auf die Verse 4 und 5 eingehen und die Verse 6 und 7 auslassen. Und ich denke, wir haben dann trotzdem genügend Stoff schon gehört, den wir anwenden können. Und zwar ist Liebe im ersten Teil beschrieben als eine bewusste Entscheidung, positiv zu reagieren. Und im zweiten Teil wird dann mit den ganzen Verneinungen beschrieben, dass Liebe eine bewusste Entscheidung ist, Negatives zu unterlassen. Ich möchte jetzt Schritt für Schritt durch jedes dieser Beschreibungen durchgehen und fange gleich am Anfang an. Die Liebe ist langmütig. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn ich das Wort langmütig höre, dann denke ich so, keine Ahnung, was das jetzt genau heißt, benutze ich nicht im Alltagsdeutsch. Und deswegen mag ich es beim Bibelstudium immer genauer zu schauen, wie andere vielleicht das Wort übersetzt haben. Und ja, in anderen Übersetzungen steht, dass die Liebe geduldig ist. Darunter können wir uns definitiv mehr vorstellen. Es gibt einerseits Geduld in Situationen, also wenn du im Supermarkt an der Kasse stehst, dann brauchst du Geduld, bis du drankommst. Aber das ist hier nicht gemeint, sondern hier ist die Geduld gegenüber Personen gemeint, Geduld mit Personen haben. Und wodurch zeichnet sich diese Langmut aus? Da habe ich in einem Kommentar ein richtig gutes Zitat gelesen und das geht folgendermaßen. Bachmann definiert die Langmut der Liebe als die den Zorn hemmende und dadurch Frieden bewahrende Geduld. Wer langmütig ist, wer einen langen Atem hat, der kann den anderen geduldig ertragen, wenn dieser ihn gekränkt oder provoziert hat. Der gibt den anderen nicht auf, auch wenn dieser die Beziehung durch schuldhafte Verfehlung verspielt hat. Liebe ist also langsam zum Zorn, auch wenn man gekränkt wird, auch wenn man provoziert wird, auch wenn der andere sich total falsch verhält. Und menschlich gesehen wird man verständlicherweise schon zornig werden, wenn jemand einem ständig irgendwie Kränkungen ins Gesicht wirft. Wenn du beispielsweise in der Schule bist, also ich hatte eine sehr toxische Klassengesellschaft, da wurde richtig viel gemobbt, beleidigt und so weiter. Und da ist es natürlich, wenn man entweder zurückschlägt oder selber beleidigt, aber Liebe agiert so nicht, sondern sie reagiert positiv darauf und lässt sich nicht provozieren und kränken. In der Bibel steht, dass wir Böses nicht mit Bösem vergelten sollen, sondern Böses mit Gutem vergelten sollen. Und das ist etwas, was die Liebe macht. Du brauchst dich dabei nicht besonders fühlen, aber das ist, was die Liebe dann tut. Es gibt hier einige Eltern und ich selbst habe keine Kinder, aber so wie ich gehört habe, ich bin ja auch Kind gewesen, ist es immer wieder herausfordernd, Kinder zu erziehen. Und besonders, wenn Kinder immer und immer wieder vielleicht nicht das Geschirr wegräumen, ne, dann kann man doch sehr aufbrausend vielleicht werden, abhängig vom Charaktertyp. Und es ist ein berechtigter Wunsch, dass die Kinder ihr Geschirr wegräumen. Und das ist ja auch richtig und gut so. Aber wie man das dann seinen Kindern beibringt, ist liebevoll zu kommunizieren, geduldig mit ihnen zu sein, auch wenn sie es vielleicht in der Woche schon zum fünften Mal wieder nicht gemacht haben, dann kann man sagen, ich würde mir wünschen, wenn du jetzt bitte dein Geschirr wegräumst und nicht sozusagen verbal da richtig drauf zu hauen. Das nächste Wort ist, die Liebe ist gütig. Andere Übersetzungen sagen, die Liebe ist freundlich. Und wobei langmütig eine Reaktion war, also du gehst nicht proaktiv in etwas rein, sondern reagierst auf ein Fehlverhalten positiv, ist gütig eine Aktion. Sie ist bewusst, anderen das Gute zu wollen und zu überlegen, wie kann ich jetzt anderen etwas Gutes tun. Das kann sich in vielerlei Weise ausdrücken. Du könntest Leute, die finanziell Not haben, unterstützen. Du könntest Leute, die ihre Wohnung renovieren, praktisch helfen oder im Garten aushelfen. Du kannst arme Leute oder ältere Leute besuchen, einsame Leute einladen und mit ihnen etwas unternehmen, für kranke Personen beten. Das sind alles Sachen, wo du dir überlegen kannst, wie kann ich meinem Gegenüber jetzt etwas Gutes tun in seiner Lage. Und das ist etwas, was Jesus die ganze Zeit vorgelebt hat. Wir sehen jetzt also, dass die Liebe am Anfang mit zwei Dingen beschrieben wird, wie sie sowohl reagiert als auch agiert. Und jetzt gibt es ganz viele Beschreibungen, interessanterweise, was die Liebe nicht tut. Und darauf wollen wir jetzt eingehen. Die Liebe neidet nicht. Neid entspringt häufig dem Wunsch, genau dasselbe zu erfahren, was der Nächste erfährt. Ob das nun vielleicht eine tolle Ehe ist, ein erholsamer Urlaub, ein erfolgreicher Job. Bei jedem sieht das etwas anders aus. Und das Gegenteil von Neid ist dann nicht neutral zu sein und zu sagen, okay, ich bin da jetzt nicht neidisch, sondern das Gegenteil davon ist eigentlich sogar sich mit der anderen Person zu freuen. In der Bibel steht, freut euch mit denen, die sich freuen, also sich auch bewusst mitzufreuen mit der anderen Person und nicht nur gleichgültig zu sein. Aber ich denke, jeder von uns kennt das, ich kenne das aus meinem Leben, dass man trotzdem mal neidisch auf jemanden ist. Manchmal merkt man das nicht. Ich habe Gott gebeten, mir zu zeigen, wenn ich auf andere Personen neidisch bin. Und er tut es natürlich dann auch. Und wie gehe ich denn jetzt mit dem Neid um? Ich habe dann Gott ganz bewusst gebeten, Vater, ich möchte nicht neidisch sein. Und irgendwie kam mir der Gedanke, ich glaube, der Heilige Geist hat es mir so gegeben. Immer wenn du merkst, dass du neidisch bist, fang bewusst an, diese Leute zu segnen und Gott dafür zu danken, dass er sie so beschenkt hat. Danke Gott, dass du meinem Freund hier diesen super Job geschenkt hast mit Gehaltserhöhung. Segne ihn noch mehr darin. Danke Vater, dass du meinem anderen Kumpel eine richtig schöne Frau gegeben hast. Segne du ihre Ehe. Und so fange ich immer an, wenn ich merke, irgendwo kommt Neid auf, diese Leute zu segnen, noch mehr für sie zu beten und gerade in diesem Bereich für sie zu beten, dass sie noch mehr von Gott dort die Gunst erfahren und einfach dankbar zu werden, dass Gott gut ist anderen gegenüber. Und das hilft mir persönlich auf jeden Fall sehr, damit umzugehen. Die Liebe tut nicht groß, ist das Nächste. Was heißt das genau? Also die Liebe prahlt nicht, sie gibt nicht an. Jeder hat Erfolge und Erlebnisse in seinem Leben und man darf darüber auch berichten und es ist auch nicht verwerflich, für Dinge dankbar zu sein, die man mit Gottes Hilfe hinbekommen hat. Aber du musst dich selber reflektieren in Gesprächen. Willst du jetzt dich groß machen? Willst du nur von deinen Erlebnissen erzählen? Wartest du immer darauf, sobald eine Pause ist, von dir wieder zu erzählen, dich in den Mittelpunkt des Gesprächs zu rücken? Und lässt nie andere Personen irgendwie mal von sich erzählen? Etwas, was helfen kann, ist, Gegenfragen zu stellen und die andere Person zu fragen, hey, was hast du letzte Woche erlebt? Wie denkst du darüber? Wie fühlst du? Und dieser Person dann auch bewusst zuzuhören, sein Handy wegzulegen, nicht direkt zu überlegen, was kann ich danach wieder sagen, damit das vielleicht auf mich gelenkt wird, das Gespräch, sondern einfach bewusst mit der Person ein Gespräch zu führen. Das hilft dagegen. Manche Leute prahlen auch indirekt im Reich Gottes. Das ist sehr schade, aber das ist die Realität und auch ich könnte jetzt hier vorne stehen und eine gute Predigt halten und innerlich denken, ja, ich stehe vorne und es läuft richtig gut und ich will nachher bewundert werden. Das könnt ihr an mir nicht sehen und ich kann das bei euch auch nicht sehen, mit welcher Motivation ihr Dienste an anderen tut. In den ersten drei Versen dieses Kapitels steht sogar, dass du ohne Liebe dich für andere hingeben kannst. Du kannst deinen Körper verbrennen lassen und manche Leute, die Pharisäer in der Bibel, tun Dienste nur, damit sie Anerkennung von anderen bekommen. Und da möchte ich dich jetzt nicht verurteilen für oder verdammen, sondern ich möchte dir eigentlich sagen, hey, dein Wert ist eigentlich von deiner Gotteskindschaft bestimmt. Gott liebt dich, egal ob du leistest oder nicht. Du musst nicht bei Familien oder Freunden gut ankommen. Du musst auch nicht bei Gott gut ankommen. In Römer 5, Vers 8 steht, dass Gott uns bereits geliebt hat, als wir noch in all unseren Sünden verloren waren, als wir noch seine Feinde waren. Gott hat uns geliebt, als wir gar nichts von ihm wissen wollten. Und das ändert sich auch nicht, wenn wir seine Kinder werden. Das heißt, dein Wert ist nicht abhängig davon, wie groß dein Dienst in der Gemeinde ist oder wie erfolgreich du in deinem Familien- oder Arbeitsleben bist. Und das kann einen entspannen und einen helfen, nicht zu prahlen, weil man weiß, hey, ich bin angenommen, ich bin geliebt, Gott wertschätzt mich und ich muss das nicht von anderen Leuten bekommen, indem ich von meinen Erfolgen berichte. Das ist genauso wie bei einem neugeborenen Kind. Ich hoffe, die Eltern lieben es, ohne dass das Kind jetzt leistet. Es macht sogar das Gegenteil. Es kreiert eigentlich nur Arbeit für die Eltern, aber trotzdem, so wie ich das mitbekommen habe, lieben die Eltern ihre Kinder einfach bedingungslos. Und das ist bei Gott und uns genauso. Und das kann uns total befreien von dieser Prahlerei, weil wir dann wissen, ey, wir sind angenommen und geliebt, ohne etwas leisten zu müssen. Liebe bläht sich nicht auf. Das ist ein Wort oder ein Ausdruck, den wir jetzt auch nicht im Alltagsdeutsch verwenden. Und da finde ich es auch ganz hilfreich, wie andere Übersetzungen darüber schreiben. Sie sagen, Liebe ist nicht eingebildet. Darunter kann ich mir definitiv mehr vorstellen. Und ja, eingebildet zu sein bedeutet, aufgrund seines Wissens, was vielleicht sogar richtig ist, sich irgendwie als besser anzusehen als andere Menschen. Das Wort aufgeblasen kommt im NT tatsächlich nur im Korintherbrief und einmal im Kolosserbrief vor. Das zeigt uns, dass besonders die Korinther mit Aufgeblasenheit oder mit dem Eingebildetsein besonders Probleme hatten. Und da möchte ich einige Verse aus 1. Korinther 8 lesen, die uns das eventuell ein bisschen genauer vor Augen führen, was das heißt. Was aber das Götzenopferfleisch betrifft, so wissen wir, dass wir alle Erkenntnis haben. Die Erkenntnis bläht auf, die Liebe aber erbaut. Was nun das Essen von Götzenopferfleisch betrifft, so wissen wir, dass es keinen Götzen in der Welt gibt. Die Erkenntnis aber ist nicht in allen, sondern manche essen es, da sie bis jetzt an den Götzen gewöhnt waren, als Götzenopferfleisch, und ihr Gewissen, da es schwach ist, wird befleckt. Speise aber macht uns nicht angenehm vor Gott. Weder sind wir, wenn wir nicht essen, geringer, noch sind wir, wenn wir essen, besser. Seht aber zu, dass nicht etwa diese eure Freiheit den Schwachen zum Anstoß wird. Es gab zwei Arten von Menschen. Also in Korinth gab es Götzenopferfleisch, das wurde auch auf dem Markt verkauft. Deswegen haben auch die Christen das gegessen. Und einige der Christen dachten, nee, das kann ich nicht essen, das wurde ja Götzen geopfert, das gehört sich nicht. Und diese Menschen werden von Paulus auch in Römer 14 als die Schwachen im Glauben bezeichnet. Weil theologisch gesehen sagt Paulus hier, hey, ihr dürft Götzenopferfleisch essen, es gibt keine Götzen, also Zeus, den gibt es nicht wirklich. Also kein Problem, esst das Fleisch. An sich ist das theologisch richtig, das Götzenopferfleisch dürfen wir essen, wir haben die Freiheit dazu. Aber dann warnt er gleichzeitig die Leute, die sozusagen das theologisch richtige Verständnis zu haben, ey, werdet dadurch nicht eingebildet, werdet nicht aufgeblasen. Nur weil ihr die richtige Erkenntnis habt, heißt das nicht, dass ihr in Liebe lebt, wenn ihr jetzt vor anderen das Götzenopferfleisch essen, für die das ein Problem darstellt, weil ihr Gewissen dadurch geplagt wird. Da müssen wir das natürlich auf heute übertragen, weil wir haben nicht mehr das Problem mit dem Götzenopferfleisch. Vielleicht ist das in einigen Gemeinden noch der Fall, wenn wir über das Tragen von Kopftüchern nachdenken. In einigen Gemeinden tragen Frauen Kopftücher und in anderen nicht. Und wie handelt jetzt Liebe? Einige, die lieblos wären, könnten sagen, nee, das ist kulturell, dass die Frauen Kopftücher tragen. Also, warum macht ihr das? Studiert doch mal den Text richtig um die Umstände, dann versteht ihr das. Das wäre so die Ansicht der Leute, die vielleicht sagen, müssen wir nicht machen. Aber liebevoll wäre, selbst wenn diese Ansicht stimmt, ich bin davon überzeugt, dass wir heute nicht mehr Kopftücher in deutschen Gemeinden tragen müssen, liebevoll wäre es, diese Menschen nicht zu verachten, sondern wenn man in so eine Gemeinde zugeht, das zu achten und als Frau das auch zu machen dort, damit man einfach liebevoll mit den anderen umgeht, auch wenn man theologisch vielleicht nicht die gleiche Ansicht vertritt. In Kolosser hatten wir, wie gesagt, die andere Stelle, wo das Wort Aufgeblasenheit genannt wird. Und dort steht, dass sich einige Leute mit vorgespielter Demut groß machen wollen. Sie sind eingebildet, weil sie sich wie Pharisäer noch mehr menschliche Gesetze auferlegen. Sie sagen, berühre nicht, schmecke nicht, betaste nicht und machen sich dadurch groß und feiern sich, wenn sie diese Gesetze dann einhalten. In unserer heutigen Zeit könnte das vielleicht folgendermaßen aussehen. Das Thema Alkohol, ich habe keine Ahnung, wie ihr alle darüber denkt. Ich glaube, dass Christen Alkohol trinken dürfen, aber natürlich nur in Maßen. Zu viel ist definitiv eine Sünde. Aber einige Christen sagen, Alkohol ist absolut tabu. Und wenn man so denkt, dann könnte man sagen, okay, ich bin etwas Besseres, weil ich trinke keinen Alkohol. Diese Christen da, die trinken Alkohol. Pff. Und das wäre so ein Beispiel, was vielleicht Leute in heutiger Zeit irgendwie anführen. Aber das ist Hochmut, wenn man schlecht über andere denkt, nur weil man sich vielleicht moralischer verhält in einer gewissen Streitfrage. Die Liebe benimmt sich nicht unanständig. Das bezieht sich darauf, dass jede Kultur ihre Sitten hat und es gibt moralische Standards und auch soziale Standards einer Kultur. Im Nahen Osten, in Afrika und in Deutschland ist das jeweils unterschiedlich. Und solange diese Standards oder diese Sitten nicht gegen das Wort Gottes sprechen, sollten wir als Christen das auch achten. Ich war einmal in Chile und da bin ich in eine Kirche gegangen und da haben alle Männer Hemden getragen. Ich hatte kein Hemd auf der Reise dabei, deswegen musste ich mir eins ausleihen. Aber das ist liebevoll, dass man sich überlegt, okay, wie sieht das Umfeld gerade aus? Wie sieht die Kultur aus? Und ich glaube deswegen auch, dass in vielleicht so muslimischen Ländern Christen vielleicht auch mehr Kopfbedeckung tragen sollten. Nicht, weil das die Bibel unbedingt fordert, dass das alle machen sollen, sondern weil das in der Kultur gut ankommt und weil es nicht direkt eine Sünde ist, es zu tun. Wäre eine Sitte etwas, was klar gegen die Bibel spricht, dann sieht es anders aus. Aber solange Sitten nicht gegen die Bibel sprechen, hilft man dem Evangelium und Gott, indem man liebevoll das achtet, wie andere Kulturen leben. Die Liebe sucht nicht das Ihre. Sie sucht nicht den eigenen Vorteil. Und wir leben in einer Gesellschaft in der westlichen Welt, die sehr individualistisch ist. Wenn du genügend Geld hast und ein neues Auto kaufst, dann kannst du dir online genau aussuchen. Diese Farbe, das soll es haben, das soll besser sein, das soll es nicht haben. Und es ist auch angenehm und cool, viel auf sich anpassen zu können, dein Handy auf dich einrichten zu können und andere Dinge. Das hält uns allerdings davon ab oder gewöhnt uns unterbewusst daran, dass wir alles nach unserem Geschmack einrichten können. Und die Liebe sucht nicht nur Kompromisse. Also ich habe gehört, dass jemand gesagt hat, erst als ich geheiratet habe, habe ich gemerkt, wie egoistisch ich eigentlich bin, weil jetzt muss ich abklären, wann essen wir, wann gehen wir zu Bett, wofür geben wir unser Geld aus. Ich wusste gar nicht, dass ich so egoistisch bin. Erst das offenbart mir das irgendwie. Und Liebe ist nicht nur so, dass man Kompromisse eingeht, auch wenn ich glaube, dass man in der Ehe Kompromisse eingehen sollte, sondern Liebe überlegt sich, was könnte das Beste für meine Frau oder meinen Mann sein jetzt? Und wenn beide Ehepartner so handeln, dass man überlegt, was könnte das Beste für sie sein, dann hat man, glaube ich, eine richtig geniale Zeit zusammen. Und ja, nicht nur in der Ehe, sondern auch im Allgemeinen miteinander, ob man jetzt in der Kirche ist oder bei der Arbeit. Wenn man zum Beispiel mit Freunden grillt und man grillt so richtig leckeres Rinderfilet und alle haben eine gute Zeit und dann gibt es nur noch ein Stück, das übrig bleibt und man denkt so, ich hätte das jetzt richtig gerne. Aber man weiß, der eine, der hatte schon weniger oder der ist noch richtig hungrig, dann überlässt man ihm das sozusagen, nee, danke, ich bin satt. Und das wäre sozusagen den Vorteil für den anderen zu suchen. Das ist liebevolles Handeln. Die Liebe lässt sich nicht erbittern. Bitterkeit ist ein Mix aus Enttäuschung, Wut und Frustration. Und meistens tritt das auf, wenn man anderen Personen nicht vergeben kann. Kein Mensch ist perfekt und wir alle tun Fehler. Aber Bitterkeit wächst mehr und mehr, wenn man denkt, diese Person wird sich nie ändern und ich kann ihr das nie vergeben, kann ihr das nicht verzeihen. Und da möchte ich euch ermutigen, mit Gottes Hilfe wirklich darum zu kämpfen, dass man vergeben kann und nicht verbittert wird, weil das wird dir selber am meisten schaden. Die Liebe rechnet Böses nicht zu. Eckhard Schnabel beschreibt in seinem Kommentar treffend, was es heißt, das Böse nicht zuzurechnen. Die Liebe schreibt das Böse, das man ihr tut, nicht auf das Konto des Übeltäters. Sie trägt das Böse nicht nach. Sie führt nicht Buch über die Verfehlungen des anderen. Sie pflegt nicht die Erinnerung an vergangenes Unrecht und erlässt die Schuld. Wenn du jede böse Tat addierst wie auf einem Kassenzettel und das dann auch immer wieder rausholst, du kannst einer Person sagen, ich habe dir vergeben, aber wenn du dann im nächsten Streit das wieder rausholst als Argument gegen diese Person, dann rechnest du ihr das Böse noch zu. Dann hast du es eigentlich noch nicht wirklich vergeben. Und wir als Christen sollten so wie Jesus anderen Menschen vollkommen vergeben. Ich weiß, das ist nicht leicht und es gibt sehr böse Taten in dieser Welt. Und vergeben heißt auch nicht zu vergessen oder naiv zu werden und alles durchgehen zu lassen, aber vergeben ist wirklich vergeben. Muss auch keine positiven Gefühle dabei fühlen, aber es ist wichtig. Weil sonst wird man immer wieder sagen, du fragst nie, wie es mir geht, du interessierst dich nie für mich oder du lässt immer deine Sache liegen. Wenn du diese Sätze oder ähnliche irgendwem an den Kopf wirfst, dann rechnest du das Böse noch zu und hast es nicht beglichen. Ich habe vor der Bibelschule, ich war mit Alex Röhrig in einer Klasse, in einer WG gelebt mit meinen Freunden und wir hatten gehört, dass manche Freunde sich zerstreiten, wenn sie zusammenleben. Ich dachte, kann ich mir irgendwie nicht so vorstellen, aber um dem vorzubeugen, haben wir uns vor der WG zusammen mal überlegt, okay, wie wollen wir zusammen leben, lasst uns das mal klären. Und ich persönlich habe für mich vorgenommen, ich werde nicht denken, dass sie irgendwas Böses im Sinn haben, auch wenn mir etwas nicht gefällt. Und ich werde immer versuchen, den Frieden zu wahren, weil ich mag meine Freunde und ich habe Lust, eine gute Zeit mit ihnen zusammen zu haben. Und dann kam es immer wieder vor, dass die Klopapierrolle einfach leer da hing und ich dachte so, okay, ich gehe einfach davon aus, das war nicht böse gemeint, vercheckt oder sonst was. Ich wechsle die jetzt aus und ich spreche das auch nicht an. Weil ich denke, wahrscheinlich werden die anderen an mir auch Dinge finden, die ich nicht gut mache oder die ich verchecke, vergesse. Und wenn jeder das nicht anrechnet und einfach darüber hinwegsieht, dann ist das auch alles kein Problem. Wir haben bis zur Bibelschulzeit habe ich super mit denen zusammengelebt, wirklich 1,5 Jahre entspannt. Kein Stress. Und das war einfach angenehm, weil jeder versucht hat, wirklich im Frieden und in Liebe miteinander umzugehen. Da bin ich Gott wirklich dankbar für. Wir haben jetzt gesehen, dass Liebe ganz aktiv ist, dass es mit unserem Handeln zusammenhängt und unser Handeln basiert auf unseren Entscheidungen. Und jetzt möchte ich euch ermutigen, eine Sache vielleicht daraus mitzunehmen aus diesem Text. Das sind ganz viele praktische Anweisungen. Und ich glaube auch, dass wir als Christen wirklich in der Lage sind zu lieben. Nicht, weil wir uns jetzt super anstrengen müssen, sondern wenn ihr diesen Text immer und immer wieder lest und dabei betet und einfach betet, dass Gottes Geist euch verändert, dann werdet ihr diese Liebe haben. Jesus sagt seinen Jüngern, liebt, wie ich euch geliebt habe. Wir haben die Möglichkeit, andere zu lieben, wie Jesus uns liebt. Und wenn wir erkennen, dass Gott uns genauso liebt, da will ich noch einen Vers vorlesen aus 1. Johannes, 1. Johannes 4 bis 7 und 8. Liebe Freunde, lasst uns einander lieben, denn die Liebe kommt von Gott. Wer liebt, ist von Gott geboren und kennt Gott. Wer aber nicht liebt, kennt Gott nicht, denn Gott ist Liebe. Also wenn wir andere nicht lieben, dann liegt es daran, dass wir Gott nicht wirklich erkannt haben. Wir haben Gott nicht kennengelernt, wie er ist, weil 1. Korinther 13 beschreibt die Liebe und das ist das, wie Gott uns gegenüber handelt. Alles, was wir gerade gelesen haben, ist Gottes Verhalten uns, dir und mir gegenüber. Und wenn wir erkennen, dass Gott uns so liebt, dann sind wir total frei und können durch Gottes Geist diese Liebe durch uns durchfließen lassen zu anderen. Und ich kann das einfach aus Praxis, aus meinem Leben erzählen, dass nicht, weil ich so diszipliniert bin, sondern weil ich wirklich Gott glaube, dass sein Geist in mir wirkt. Ich über die letzten 16 Jahre mehr und mehr und mehr wirklich diese Liebe durch mich durchfließen lassen kann zu anderen Menschen. Und es ist nicht anstrengend und man wird mehr und mehr ja, zu Jesus Christus, weil Gott will, dass wir sein Wesen hier in der Welt darstellen. Und an der Liebe wird man uns Christen erkennen und nicht an unseren richtigen theologischen Erkenntnissen. Und dazu möchte ich euch ermutigen. Also lest und betet diesen Text immer wieder und ihr werdet von Gott die Gnade bekommen, wirklich andere so zu lieben, wie er auch dich liebt.